Es läuft richtig gut. Also wir haben da verschiedene Kapitel uns schon angeschaut, wie sie die Mauer bauen. Heute werden wir sehen, dass das ganze Ding in 52 Tagen vollendet wurde. Also sie haben alles mit Bravour bestanden. Sie stehen bereit. Der Feind hat keine Handhabe mehr. Selbst Themen wie die Macht des Geldes, die wir uns vor 2 Wochen angeschaut haben, haben sie gut bewältigt. Also Schulden werden entlassen, Habgier wird durch Großzügigkeit ersetzt, Liebe zum Geld weicht der Liebe zu Gott. Und unter der Leitung von Nehemia geht es richtig, richtig gut vorwärts. Und deshalb ist auch Nehemia als Person ein großes Vorbild für uns, aber auch letztendlich ein Typus für Jesus. Und das werden wir nachher auch sehen. Also nichts mehr scheint dem Erfolg im Weg zu stehen, aber Nehemia hat nicht nur 5 Kapitel, sondern ein paar mehr. Deswegen, es kommt noch ein bisschen was und heute kommt es richtig dick. Nehemia kommt nämlich in den Verdacht von Machtmissbrauch und da geht es um eine knallharte Verleumdung. Und wir werden uns heute anschauen, was ist da dran, wie geht er damit um. Und das ist auch unser Thema heute. Und ich werde das so heute Morgen mit euch durchgehen. Zuerst mal werden wir uns die Story anschauen, im Überblick werden Vers für Vers, das ist ja so das, was wir hier bei uns machen, durchgehen durch das Kapitel 6. Dann erlaubt mir bitte, dass ich im ersten Teil etwas persönlich werde und dann schauen wir uns dann im zweiten Teil noch an, woher kommen Verleumdungen, wie gehen wir mit Verleumdungen um. Gut, ich hoffe, ihr seid ready. Dann können wir nämlich jetzt mal loslegen. Mit Nehemia Kapitel 6, schlagt doch bitte mal eure Bibeln auf und eure Apps auf. Ich sage immer, es hat keiner mehr eine Ausrede, seine Bibel nicht dabei zu haben. Wer noch keine gute Bibel-App hat, kommt auf mich zu. Ich habe eine heiße Empfehlung. Olive Tree ist eine ganz richtig coole Sache. Du hast immer deine 20, 30 Übersetzungen mit dabei und also geht echt nichts mehr schief. Und das Handy verliert man ja nicht. Die Bibel lässt man vielleicht mal irgendwo liegen. Ja, so ist es leider. Aber wir starten. Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geschem, der Araber, und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandten Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen: Komm, wir wollen uns in Gefirim im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses zu tun. Nun, die 2 oder die 3, die tauchen durch das ganze Nehemia-Buch immer wieder auf. Es ist schwierig, Sanballat oder Geschem oder Tobia richtig einzuordnen. Es gibt da auch verschiedene Auslegungen, aber sie tauchen tatsächlich immer wieder auf. Und sie waren nicht einfach außen, sondern sie waren eigentlich drin gewesen, integriert unter den Juden, sogar beliebt. Ja, es heißt nämlich in Vers 17, das holen wir mal hervor, also am Ende dieses Kapitels hier, Vers 17, in den selben Tagen ließen auch einige der Edlen von Juda, also Leute, die was zu sagen hatten, viele Briefe an Tobia abgehen und solche von Tobia kamen an sie, denn es gab viele in Juda, die sich mit ihm mit einem Eid verbunden hatten. Also die standen echt in einer engen Gemeinschaft da, die hatten eine richtige Einheit, die hatten viel miteinander. Unter anderem gab es auch da familiäre Verbindungen, das lest ihr hier auch im Text, denn er, so Tobia, war ein Schwiegersohn Schechanjas, ein Priester, des Sohnes Arachs. Und sein Sohn Johanan hatte die Tochter Meschulams, des Sohnes Bereas, zur Frau genommen. Also, Tobia zum einen hatte vermutlich durch Heirat ins Priestergeschlecht eingeheiratet, obwohl er von außen Ammoniter war. Und dann dieser Sanballat zum Beispiel, lesen wir in Nehemia 13, Vers 28, war der Schwiegervater von Joata, Sohn des hohen Priesters. Also da gab es auch nochmal familiäre Vernetzungen da. Und diese lieben Menschen hier, in Anführungsstriche, wollen sich persönlich mit Nehemia treffen, um den Konflikt zu lösen, den sie ihrer Meinung nach mit Nehemia hatten. Und einige der führenden Juden unterstützten das sogar. Also Nehemia stand so ein bisschen allein auf weiter Flur und sagte: Hey, jetzt treff dich doch endlich mal mit ihm. Aber entgegen dessen erkennt Nehemia eine Strategie dahinter. Das heißt nämlich dann in Vers 2, also wir gehen jetzt wieder zurück an den Anfang des Textes: Sie beabsichtigten aber, mir Böses zu tun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum soll das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und dass ich zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise viermal, immer wieder, jetzt komm endlich, jetzt treff dich endlich mit uns. Ich aber erwiderte ihn viermal auf dieselbe Weise. Also mit anderen Worten, ich muss mich nicht auf jedes Theater einlassen, ich muss mich nicht auf jede Verleumdung einlassen, auf jeden Dialog einlassen oder mich rechtfertigen. Mir ist es bei diesem Thema ganz wichtig, wir haben ja viel auch mit Menschen untereinander zu tun. Es soll dir auch eine Ermutigung sein und auch ein bisschen so den einen oder anderen Tipp geben, wie gehe ich mit Dingen um? Also das ist schon mal ein Ding, was hier so reinkommt. Ich muss mich nicht auf alles einlassen, auch wenn dann viermal das Gleiche kommt und wenn es vielleicht auch noch so geistlich sich anhört. Und das Coole ist hier, Nehemia sagt eigentlich, sorry, ich bin beschäftigt, feiert eure Party alleine. Ja? Und er zieht einfach sein Ding durch, er lässt sich voll abblitzen. Und das lassen sie aber nicht auf sich sitzen und jetzt ziehen sie den nächsten Joker. Und da geht es jetzt konkret um Verleumdung. In Vers 5 heißt es, da sandte Sanballat zum fünften Mal auf diese Weise seine Diener zu mir. Der hatte einen offenen Brief in seiner Hand, also ein offener Brief ist ein Brief, den viele Leute lesen können, in dem stand geschrieben, unter den Nationen verlautet, also das ist jetzt der Inhalt des Briefes. Und Geshem sagt es auch, du und die Juden, also Nehemia, ihr beabsichtigt euch zu empören, darum baust du die Mauer auf. Und du willst nach diesem Gerücht sogar ihr König werden. Und sogar Propheten sollst du eingesetzt haben, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen, er ist König über Juda. Nun, solche Gerüchte werden dem König, also dem Babylonier Artaxerxes, zu Ohren kommen. So mach dich nun auf, dass wir miteinander beraten. Also sie ziehen so richtig die Druckkarte. Pass auf. Und Artaxerxes, wenn er mitkriegt, da läuft ein Putsch, der wird dich einen Kopf kürzer machen. Also so richtig Druck, Angst aufbauen. Nun, hier ist die Rede von offenen Briefen. Offene Briefe, heutzutage nennt man das E-Mails mit CC und mit BCC. Ja. Da kann man mit einem Brief, zack, mal eben mal so 500 Leute erreichen oder vielleicht auch noch viel mehr. Facebook ist noch ein offenerer Brief, da kann man alle seine 1000 Freunde mit einem Schlag benachrichtigen. Okay, was werfen Sie Nehemia vor? Ihr seht es hier im Text. Zum einen, Nehemia dreht sein eigenes Ding. Vers 6, ja, ihr beabsichtigt euch zu empören. Dann, Nehemia hat egoistische Motive hinter seiner Vision. Also es ist gar keine richtige Vision, er macht das nicht selbstlos, sondern das egoistische Motiv ist, also darum willst du die Mauer bauen, du bist ein Machtmensch. Vers 6, du willst König werden, das ist der eigentliche Punkt. Das ist das ganze Ding und darum bist du hier, du willst dir dein eigenes Königreich aufbauen. Und dann noch, Nehemia hat Leute um sich herum, die ihn im Machtgehabe unterstützen. Vers 7. Propheten, die über dich ausrufen, er ist König. Und das ist schon ganz schön krass. Ist dir das schon mal so ergangen? Kennst du sowas? Vielleicht auf der Arbeit? Du setzt dich in der Firma ein, hängst dich rein und die Kollegen reden hintenrum über dich oder du wirst irgendwie verleumdet, du willst dich beim Chef einschleimen. Bist auf der Karriereleiter, ja. Oder du hilfst deiner alten Nachbarin, da ist niemand sonst da, der ihr hilft und plötzlich kommt das Gerücht auf, du bist ein Erbschleicher, du willst an ihre Kohle ran, ja, wenn die dann mal stirbt, bevor sie stirbt, dass sie noch die Unterschrift richtig setzt und dich zum Erben macht. Oder vielleicht auch, du bringst dich in der Gemeinde ein. Irgendwann kam mal jemand zu mir und war völlig verzweifelt, sagt, hey, ich möchte mich einbringen und da kommen Leute auf mich zu und sagen, du willst dich nur groß rausbringen oder so. Es gibt tausend andere Sachen. Mir ist sowas eigentlich sehr selten passiert in den letzten 30 Jahren im Dienst, aber bis Anfang des Jahres. Ja, ich habe sowas eigentlich relativ wenig erlebt und ich habe echt überlegt, ich habe euch eben am Anfang gesagt, ich möchte auch persönlich werden. Wir haben eben im Worship auch gebetet, wir haben gesagt in der Anbetung, wir wollen hier nicht irgendwie was machen, was nicht echt ist. Ja? Und ich meine, die meisten von euch wissen das. Ich meine, wenn du jetzt Gast bist, vielleicht weniger, vielleicht auch doch. Wir hatten eine relativ schwere Zeit gehabt im ersten halben Jahr. Und was richtig krass war, dass diese Punkte, die hier genannt werden, eigentlich genau auch diese Punkte waren, die mir und den Ältesten nach dem Weggang von unserem zweiten Pastor vorgeworfen worden. Also richtig massiv und richtig krass. Und dazu kamen dann noch offene Briefe. Ich fand das so interessant, wo ich das hier gelesen habe. E-Mails, die verbreitet wurden, ja, irgendwelche Sachen und dann wurden die ausgedruckt und wieder anderen Leuten gegeben. Da war eine Person bei einem Arzt gewesen und der Arzt frug sie, du, was ist denn bei euch in der City Chapel los? Das hat mit Glauben oder mit der Gemeinde überhaupt nichts zu tun. Die Bibel spricht von drei typischen Sünden im Blick auf unser Leben und besonders im Blick auf Gründe, wo Leiter fallen, ja. Und das habe ich schon öfters hier angesprochen, das ist entweder Geld oder Sex oder Macht. Und wenn du einem Leiter eines von diesen bereits schon vorwerfst, ist das schon kritisch. Ja? Wenn du zum Beispiel plötzlich in der Blödzeitung morgen steht, Angela Merkel hat eine Affäre mit irgendeinem, dann wird das die Runde machen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Die meisten werden sagen, das stimmt nicht. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber ja, aber trotzdem, es steht schon mal als Vorwurf da. Selbst der Vorwurf reicht schon aus, um einen Leiter Schachmatt zu setzen. Und gerade im Blick auf Macht. Und genau das war der Ding. Ich sagte euch, ich hasse Macht. Wenn ich denke, auch Chapel, ich meine, mir gehört ja hier gar nichts. Ja? Ich war damals echt froh gewesen, dass wir einen zweiten Mann haben, wo Entlastung kommt, dem man Dinge delegieren kann und abgeben kann und so weiter. Ja? Und dann kommt, und das ist ganz interessant, ich will ja hier meine eigene Story erzählen, aber es ist interessant, wenn du, was am meisten schmerzt, was am meisten wehtut, sind Dinge, wenn du Dinge beschuldigt wirst, zum Beispiel du hast deine Frau lieb, du kennst nur deine Frau, du siehst, du hast nur ein Auge auf sie und so weiter, ja, kümmerst dich um sie und plötzlich steht ein Vorwurf da, du machst mit einer anderen Frau rum oder so. Dann verletzt dich das total. Und interessant ist jetzt auch hier diese Geschichte, als diese Gerüchte damals sich so gezielt verbreiteten, wurden wir als Gemeindeleitung immer wieder aufgefordert, Stellung dazu zu beziehen, uns zu verteidigen. Und tatsächlich juckt das dermaßen unter den Nägeln, zu sagen, so, jetzt, ich meine, ich stehe hier vorne, jetzt kann man doch mal richtig mal reden und mal auspacken. Aber das ist genau dann der Punkt, dich selbst zu rechtfertigen. Wirft genau ein Bild, ja, man sagt ja manchmal so im Alltag, getroffener Hund bellt, oder? Und das kann genau das Gegenteil auslösen. Schaut mal, wie reagierte Nehemia? Im Vers 3 habt ihr es eben gesehen. Er lässt sich einfach nicht auf die Verleumdung ein. Und was macht er? Er arbeitet weiter in seiner Aufgabe. Es muss weitergehen. Der Dienst muss weitergehen. Man kann nicht einfach irgendwie alles hinschmeißen, ja? Und das Zweite ist, und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen, er sagt nur einen Satz dazu und rechtfertigt sich nicht. Das finde ich so stark. Vers 8, das sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, nachdem das komplett verbreitet war, ja, und nachdem es bereits wie so einen Aufstand auch gab unter den Juden, und es stand einfach im Raum, nicht nur einmal, nicht nur viermal, fünfmal, mit allem drum und dran, sagt er, das sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du sie frei erfunden. Das ist alles, was er an Reaktion hier reinbringt. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sich sagten, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Und nun stärke meine Hände. Also was war das Ziel von den Verleumdungen gegen Nehemia? Genau das, was hier steht. Ihre Hände werden ablassen von dem Werk. Das Ziel war, dass Nehemia die Brocken hinschmeißt. Das Ziel war, dass die Arbeit zum Stillstand kommt. Und darum, es geht bei dem Thema Verleumdungen, auch wenn du das persönlich erlebst, es geht noch nicht mal primär darum, dass da Menschen sind, oder die dich verletzen oder Dinge da sind, die da im Raum stehen, sondern es geht darum, und da ist das, und das werden wir uns nachher anschauen, es geht um das Big Picture dahinter. Es geht darum, dass du sagst, ich mach nicht mehr weiter. Und das Werk bleibt stehen oder du bleibst stehen. Wir werden uns gleich so ein paar Dinge anschauen, was so manchmal so Kurzschlussreaktionen sind. Also, sie wollen die Konfrontation, Nehemia lässt sich nicht darauf ein. Sie wollen ihn zur Rechtfertigung herausfordern, er macht nichts. Aber die andere Seite lässt nicht locker. Und jetzt tun wir nochmal einen Gang mehr einschalten am Schluss des Textes. Da heißt es im Vers 10, Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels, oh, die Namen immer her. Wäre lieber, wenn die Emil, Fritz oder Thomas heißen würden, der sich eingeschlossen hatte. Der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Inneren des Tempelraums und die Türen des Tempelraums verschließen. Denn sie wollen kommen, um dich umzubringen. Und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Also hier taucht eine weitere Person auf, ein sogenannter Schemaja. Er hatte irgendeine geistliche Funktion, er hat also auch Zugang im Tempel und macht hier einen auf Freund Nehemias und sagt, Nehemia, komm, wir treffen uns im Haus Gottes. Und da musst du dich verstecken, ich will dir helfen, weil da ist im Moment so viel Opposition, die wollen dich fertig machen. Und dieser Schemaja, das werden wir nachher sehen, ist eigentlich nur eine Marionette dieser Verleumder. In Wirklichkeit will er ihn zu Fall bringen. Er will die Angst nutzen und sagt, komm ins Haus Gottes, wir treffen uns hier. Und dann bist du safe. Aber es hat mal eine berühmte deutsche Politikerin gesagt, die ich eben schon mal zitiert habe, Angst ist ein denkbar schlechter Ratgeber. Ja? Und Nehemia bleibt seiner Linie treu. Es heißt hier im Vers 11, ich aber sagte, ein Mann wie ich solle davonlaufen. Den Satz unterstreicht ihr mal. Ein Mann wie ich solle davonlaufen. Und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Achtung, hier noch ein weiterer Punkt, ganz interessant, das war nämlich eine Falle. Das Innere des Tempels war nur für die Priester zugänglich. Da durften nur Priester sein. Wir lesen das an einer anderen Stelle, wo ein König sich erhoben hatte, weil er tatsächlich ein Machtmensch war und hat sich in den Tempel reingesetzt. Und genau das war mit dieser Provokation, Nehemia dahin zu bringen, dass er in den Tempel geht. Und damit hätte man nämlich einen Beweis gebracht, Nehemia setzt sich sogar über die Gebote Gottes hinweg. Ja? Er fühlt sich noch nicht mal Gott untertan, dass er nicht in den Tempel rein darf, sondern er geht in den Tempel. Das sieht man mal, was er ein machtgeiler Kerle ist. Und dann sagt er hier, ich gehe nicht mit hinein. Und ich merkte, logisch anhand von dem, was da abging, nein, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er redete die Prophezeiung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn gedrungen hatten. Also weder diese Hintermänner hinter den sogenannten Prophezeiungen, noch sonst was war diese sogenannten Propheten, also oder die Tobias und Sanballats, waren irgendwie von Gott gesandt. Ja? Und das ist immer so eine heiße Kiste, wenn dann die Prophezeiungen kommen und nicht alles ist eine Prophezeiung, wo Prophezeiung draufsteht. Ja? Wenn einer sagt, ich habe ein Bild, ich habe einen Eindruck, ich habe sonst was, muss das nicht immer von Gott sein. Und das ist besonders vielleicht heftig für dich, wenn irgendjemand kommt und sagt dir irgendwas, dann vielleicht nur im Namen des Herrn oder mit einer Bibelstelle. Ja, ich kann mich an eine Mail erinnern, da stand dann drin, als Ermahnung, weide die Herde Gottes nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen. So, und das macht ihr. 1. Petrus 5, da steht es geschrieben, schwarz auf weiß. Oder jemand hatte ein Bild gehabt und sah einen, wie der Dämon dem Pastor der City Chapel was ins Ohr flüsterte. Ich habe ein Bild. Oh, ein Bild, das ist von Gott. Und wenn sich so ein Bild verbreitet, wow, da ist ja Gott richtig massiv dran. Ja? Also alles der Versuch, dass zurückgeschossen wird. Ja? Und das Zurückschießen gibt aber eigentlich wieder Munition, einen Anlass zur üblen Nachrede. Das heißt hier im Vers 13, also ich finde das schon recht heftig mit diesem Text hier, dazu war er gedrungen worden, dass ich aus Furcht so handeln und mich versündigen sollte, so hätten sie einen Anlass zur üblen Nachrede gehabt, damit man mich schmähen könnte. Und dann sagt er, gedenke mein Gott dem Tobia und dem Sanballat nach diesen Taten und auch der Prophetin Noatia und dem Rest der Propheten, die mich in Furcht versetzen wollten. Ach du Schreck, noch mehr Propheten. Der arme Kerl, der hat lauter Geistliche um sich rum, ja. Propheten, die prophetische Worte hatten, die Worte von Gott hatten. Und die hatten damals, sind sie so aufgetreten, so spricht der Herr. Und da waren führende Juden dabei. Also massiv, was Nehemia, welcher Gewalt er sich gegenübersteht. Und ich glaube, in christlichen Bereichen ist es manchmal noch viel krasser, wenn Verleumdungen auftreten. Weil in der Welt, dann kommt man mit Argumenten. Das und das und das ist passiert. Unter den Christen, da kannst du halt noch kommen, kannst sagen, Gott hat mir gezeigt. Und guck mal, hier steht geschrieben und ich habe ein Bild, ich habe einen Eindruck. Ey, von den Dingen habe ich so viel gehört und ich sage euch, ich bin so vorsichtig geworden, die Bibel rauszuholen und sie als Keule zu benutzen oder irgendwas, ein Bild plötzlich zu haben und zu erkennen, ist das von Gott oder ist das nicht von Gott? Und das ist eigentlich hier sozusagen schon das Ende vom Text. Das heißt hier im Vers 15, und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren. Und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Also nur so konnte das Werk hier und dort weitergehen. Dem Feind war es nicht gelungen, das Werk zu verhindern. Und wenn du jetzt nochmal Revue passieren lässt, diese Kapitel in Nehemia, weder durch Spott und Lästern, Kapitel 3, soll das ganze Werk zu Fall bringen, weder durch Bekämpfen, Kapitel 4, mit Waffengewalt, weder durch soziale Not, Kapitel 5, und auch nicht durch Verleumdung, Kapitel 6. Und da haben wir das schöne Ende. Und das finde ich so stark. Sie haben sich nicht durch diese Sache abhalten lassen, weiterzumachen, dran zu bleiben. Ich möchte mit euch im zweiten Teil kurz was sagen, und das ist nur ein Anschneiden. Also wie gesagt, ich habe da mal auch so im Internet rumgelesen, da kannst du Stunden mit verbringen, über das Thema zu reden, aber einfach so ein paar Impulse euch weitergeben. Umgang mit Verleumdungen und vielleicht auch mit anderen Widrigkeiten, egal was dich jetzt auch gerade belastet im Moment. Erstmal, was ist eine Verleumdung? Verleumdung ist eine Behauptung über eine Person, die diese diskreditiert und unter Umständen dessen Ruf zerstört. Man spricht auch von Rufmord. Im Sprüche Kapitel 11, Vers 9 heißt es, mit dem Mund richtet der Ruchlose seine Nächsten zugrunde. Wie gesagt, Verleumdung im Blick auf Geld, auf Macht und Sex sind der Killer. Das sind die härtesten Dinge, Geschütze, die man auffahren kann. Und je mehr das Kreise zieht, umso mehr ist die Person isoliert. Und da reicht, wie gesagt, das habe ich vorhin gesagt, schon der Vorwurf oder das Gerücht. Und tragisch ist es natürlich, wenn dann Vertraute, die über Jahre vielleicht mit dir gemeinsam am Weg waren, dich durch ein Gerücht, durch eine Geschichte dann ihr Vertrauen entziehen. So wie das jemand mal gesagt hat, Vertrauen ist wie Gras, es wächst langsam und ist schnell abgemäht. Ja? Man kann das verstehen in der sogenannten Welt, aber es ist schade, wenn das unter Christen auch passiert. Wie entsteht eine Verleumdung? Ich habe eben ein paar Möglichkeiten genannt, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder Nachbarschaftshilfe. Oder du bringst dich in die Gemeinde ein. Es kann aber auch sein, man munkelt, dass du deine Kinder falsch erziehst. Oh, das ist natürlich übel. Boah, ich habe gesehen, wie die ihren kleinen Louis da angefaucht hat. Die schlägt den bestimmt auch und plötzlich macht das die Runde. Ja, du kennst ja so die stille Post, was dann hinten dann ankommt. Ja. Und das ist natürlich dann richtig, richtig übel. So, es besteht natürlich auch die Gefahr, dass wir selbst zu Verleumdern werden. Ja? Zum Beispiel, indem wir eine Behauptung aufstellen, die nicht wahr ist und die vielleicht aus Groll oder Bitterkeit entsteht. Oder die aufgrund unserer subjektiven Wahrnehmung entsteht und als Tatsache gesehen wird. Oder auch, mit der wir uns abheben wollen von anderen. Ich stelle mich besser hin, indem ich den anderen schlecht mache. So, und weil solche Neuigkeiten so interessant sind, gibt man die halt weiter. Also bei uns Christen, wir geben die meistens als Gebetsanliegen weiter. Ja? Du, ich möchte das wirklich jetzt ganz im Vertrauen weitergeben. Ja? Da musst du echt mal für beten. Das ist so diese gute Möglichkeit, am besten auch in Form einer E-Mail. Das ist ja besser, dass dann mit vielen noch drauf ist. Ja gut, dass viele dafür beten. Ich meine, ich mag mich erinnern, da kommt, ich will ja nur die Einheit der Gemeinde. Ja, und deshalb schicke ich da mal so ein Gebetsanliegen raus, was da wirklich alles passiert. Also ich will da gar nicht irgendwas sagen. Oder man sagt, du kriegst, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich dürfte dir das ja eigentlich gar nicht sagen, aber, dann musst du gerade den Schrank runterfahren und sagst, okay, dann sag's auch nicht. Und hier passiert nämlich das zweite Ding. Verleumdung ist die Quelle. Ja? Die Quelle, da geht was aus und dann geht es weiter. Und das nennt man dann, wenn man irgendwas weitererzählt, wie nennt man das? Tratsch. Wisst ihr, woher das Wort Tratsch kommt? Das kommt daher, das habe ich im Lexikon nachgeschaut, tut mir leid, ich will nicht diskriminierend sein, das betrifft auch Männer. Früher waren halt eben die Frauen am Fluss und die haben dann ihre Klamotten gewaschen und haben diese Klamotten geschlagen auf Steinen und das hat so geklatscht. Ja? Und deswegen hat man von Klatsch gesprochen. Es klatscht. Und beim Klatschen wurde halt geklatscht, wurde halt geredet. Hier ist ein Bild von Köln, da steht das, das heißt die Klatschweiber. Also wie gesagt, jetzt nur mal so symbolisch für uns alle, Männer und Frauen. Ja? Und die stehen da. Und mittlerweile ist ein ganz bekannter Name für Cafés, Kaffeeklatsch, The Gossiping Coffee. Und da kann man so schön reden. Dann sitzen sie da alle zusammen, natürlich auch die Männer, ist klar. Die Männer sitzen dann vielleicht an anderen Plätzen und haben dann ihr Bier oder was weiß ich und dann gibt es die Stammtischgespräche. Ja? Das Ähnliches. Und dann verbreitet sich das. Und darum, mir ist es an der Stelle wichtig zu sehen, Achtung, wenn du etwas hörst über einen Dritten, dann hast du die Verantwortung. Wie gehst du damit um? Haust du den Blogger rein und sagst, stopp, ich gebe hier gar nichts weiter. Und du hast mir gerade etwas gesagt, aber ich entscheide, ob ich das an die Quelle zurückbringe oder nicht, weil du hast es bereits gesagt. Und dann ist es die Aufgabe eigentlich, entweder Mühle zu und es wirklich ins Gebet zu nehmen oder diese Sache zu nehmen und hinzugehen zur Erstperson und das nicht weiterzutragen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Regel, die man eingehalten hat. Also wir schauen uns jetzt mal kurz an, wie geht man mit erlebter Verleumdung um. Also wenn es dir so geht, du wirst verleumdet oder irgendwas kommt auf dich zu, was dir wirklich Mühe macht. Und das sehen wir recht gut bei Nehemia. Das sehen wir zum Beispiel, das ist dieser Punkt, keine Kurzschlussreaktion. Das musst du dir ganz dick vor deinen Kopf hintun. Wenn irgendwas auf dich zukommt, irgendjemand beleidigt dich oder irgendwas, keine Kurzschlussreaktion. Und das sehen wir ganz gut bei Nehemia. Das sehen wir zum Beispiel das Thema Angst. Im Vers 9 heißt es, denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen. Angst. Das lesen wir dreimal im Text, dass es darum ging, ihn in Angst zu versetzen, weil man weiß, der Mensch handelt in der Angst falsch. Und hier kommt dieser Satz wieder, Angst ist ein denkbar schlechter Ratgeber, weil diese Angst, und das hat auch unsere Regierung Angst gemacht, als die vielen Flüchtlinge in unser Land kamen und plötzlich nimmt das rechte Lager zu. Warum? Weil Menschen Angst haben und Angst reagieren sie völlig falsch. Und deswegen ist Angst ein schlechter Ratgeber und Angst kann zum Kurzschluss führen. Also da aufpassen, keine Kurzschlussreaktion, Angst oder Groll und Bitterkeit, Vers 13. Dazu war er gedrungen worden, dass ich aus Furcht so handeln und mich versündigen sollte. Wie denn versündigen? Indem er direkt reagiert. Aus Groll, aus Bitterkeit, jetzt erst recht. Und jetzt packe ich mal aus. Und jetzt sage ich mal, Leute, wisst ihr eigentlich, was ich hier alles mache? Oder Opfer, Vers 2. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Und das führt ganz schnell dahin zu sagen, und ich meine, Nehemia hätte Grund gehabt zu sagen, da war nicht nur einer, da waren nicht nur drei, da war ein ganzer Haufen Leute, zu sagen, alle sind gegen mich. Ich bin das arme Schwein hier. Und flups ist in der Opferrolle drin. Alle anderen sind die Bösen, ich bin das Opfer. Und das führt halt eben auch schnell in eine Depression hinein und das macht einen schnell auch zum Spielball des Teufels, ja. Verlierst den Bezug zur Realität und da ist auch dann die Gefahr, dass du zurückschlägst und da ist auch die Gefahr, dass wenn man sich in einer Opferrolle drin befindet, dass man dann halt eben richtig Gas gibt und vielleicht auch zum Verleumder wird. Ja? Und das ist eine ganz große Gefahr, deswegen diese ganzen Kurzschlussreaktionen, ihr wisst ja, was ein Kurzschluss ist, da kracht es, da haut es die Sicherung raus. kann Brand entstehen und alles Mögliche. Und das Letzte, was wir noch im Text finden, ist hinschmeißen. In Vers 11 heißt es, ich aber sagte, ein Mann wie ich sollte davonlaufen? Und die Frage können wir uns beantworten. Ja, er sollte eigentlich davonlaufen. Das war das Ziel gewesen. Vermutlich, weil Sanballat eigene Pläne hatte. Es fragt sich, wer hier der Machtmensch war. Ja? Er sollte davonlaufen. Ich habe eben mit Sprüche 11, Vers 9 gesagt, mit dem Mund richtet der Ruchlose seine Nächsten zugrunde. Und er lief halt eben nicht davon. Das wäre der Kurzschluss gewesen. Die Verleumder, die wissen ja sehr häufig gar nicht. Es kann ja sein, du wirst verleumdet und das ist eine Person, die meint es vielleicht noch nicht mal so. Die sagt etwas, weil sie das vielleicht wirklich denkt, dass es so ist. Und die will vielleicht auch gar nicht, dass du die Brocken hinschmeißt. Aber wir werden nachher sehen, dass dahinter ein Big Picture ist, hinter dieser ganzen Geschichte. Ja? Vielleicht mal so eine ganz praktische Maßnahme, also keine Kurzschlussreaktion. Und dann habe ich das überschrieben mit deeskalieren. Es ist ja nicht auszuschließen, dass es sich bei dieser ganzen Sache um ein Missverständnis handelt. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche eine Skype-Schaltung, feine Sache sowas, mit einem Missionar, der fühlte sich von seiner Heimatbase verleumdet. Das kann halt passieren. Du bist irgendwo fern in der Heimat, fern im Missionsfeld und hörst dann hier eine Mail und dort was und da was und denkst, was geht denn da zu Hause los? Und wir haben dann sofort miteinander kommuniziert und wir konnten das ausräumen. Also das ist wieder ganz, ganz wichtig. Hier gibt es dieses Prinzip, was Jesus uns in Matthäus 18 weitergibt. Das ist eigentlich so diese Standardgeschichte, wie gehen wir mit Dingen um, um halt eben Eskalationen zu vermeiden. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, jetzt nehmen wir mal an, das ist halt eben eine Verleumdung, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir. Also wie gesagt, persönliche Konfrontation, Gespräch, keine E-Mail. Ist immer schwierig. Einfach erstmal den Hörer in die Hand und weil es halt so wichtig ist, gucken, dass man miteinander reden kann. Und wenn das nicht hilft, nimmst du jemand dazu. Und wenn es eine Sache ist, die zum Beispiel die ganze Gemeinde betrifft, Vers 17 heißt es dann, wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Und das ist dann keine Verleumdung. Ja, wir mussten auch an irgendeiner Stelle, war halt eben der Punkt da gewesen, dass wir als Gemeindeleitung die Verantwortung hatten, auch gegenüber Leuten zu sagen, dass das auch leider und Leute sagten, hey, jetzt sag doch mal, wie geht das jetzt weiter, was ist hier? Und das fühlt sich kacke an. Du stehst nämlich da und du willst deine Position erklären und verteidigen. Und eigentlich kann ich das super gut verstehen, was Nehemia hier macht, dass er sagt, hey, wir gehen weiter, weil eigentlich willst du das nicht machen. Das fühlt sich nämlich genau, dieses Rechtfertigen fühlt sich nämlich genau wieder so an, wie wir stellen uns jetzt hier hin, ja, und wir sind die Gerechten und der andere ist halt das Opfer oder was auch immer. Aber wie gesagt, an einer bestimmten Stelle ist es wichtig. Und so auch, dann heißt es, wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, dann ist sozusagen der Zug abgefahren, ja. Und dann wird das nicht immer wieder aufgekocht, dann ist das durch, dann ist das vorbei. Und so auch in privaten Dingen, wenn du einen privaten Konflikt hast oder du merkst, da ist eine Verleumdung da, da steht irgendwas im Raum, versuch mit der Person direkt zu reden, nimm dir jemand dazu. In der Gemeinde, wenn das in der Gemeinde ist, und das funktioniert auch immer wieder super gut, wenn im Hauskreis irgendwas köchelt oder so, man redet mit dem Leiter, man nimmt sich vielleicht einen Diakon dazu, man beredet das nochmal und sonst nimmt man einen Kreis dazu, aber nicht irgendwelche Leute, wo man denkt, oh, das sind jetzt Leute, die teilen meine Sicht, sondern dazu haben wir halt auch eine Gemeindestruktur, dazu sind Leute eingesetzt, darum gibt es auch geistliche Wege, die wir halt eben dann gehen können. Aber wichtig, geh die Sache an. Und die Art, wie ich das tue, das finden wir in Römer 12, 7. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Das heißt, ich will niemand schaden. Überprüfe dein Herz. Überprüfe dein Herz, du allein. Wie gehst du mit dieser Geschichte um? Es ist auch ganz gut zu prüfen. Jetzt kommt etwas auf mich zu und das ist eine richtig heiße Kiste. Und du musst dann schauen, wie bringt die Person, wie redet die Person über die andere Person? Ja? Ist das irgendwo geistlich gesonnen oder was? Oder wird da nur mit irgendwelchen Zeugs rumgeschossen? Inwieweit kann ich zum Beispiel die Person fragen, du hast jetzt dieses Ding, hast du mal darüber gebetet? Wie gehst du denn damit um? Versteht ihr? So kann man dann geistlich werden. Nicht indem man schießt mit Dingen, sondern indem man einfach sagt, komm, jetzt lass uns mal hinsetzen. Oder dann nutzt die Sache und bete mit der Person. Hilf der Person oder bietet der Person vielleicht an, komm, dann lass uns doch gemeinsam mal dahin gehen. Gibt es viele Möglichkeiten. Seid bedacht, heißt es hier, auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Und wisst ihr, was Verleumdung macht? Sie entehrt Menschen. Verleumdung entehrt Menschen. Das findet ihr in vielen säkularen Dingen, wenn über Verleumdung gesprochen wird. Und deswegen sagt Paulus, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Und wenn möglich, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden, Zurückhaltung, Lösung suchen, lieben. Ich erbete mir das von Gott, wenn das nicht da ist. Auch da wieder, inwieweit ist Frieden da? Inwieweit ist das, was auf mich zukam, gesteuert von Bitterkeit? Und wenn da Bitterkeit dahinter ist, das ist an sich schon Sünde. Und ich kann einfach sagen, naja, okay, er hat ja recht, was ihm da alles passiert ist. Aber Bitterkeit ist die Wurzel allen Übels und dann muss ich da rangehen. Und dann heißt es noch, und das ist auch eine ganz wichtige Aussage hier im Römer, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Und nicht meinem Zorn, sondern Gottes Zorn. Rächt euch nicht selbst, wenn es nicht klappt, das Gott zu überlassen. Nicht zum Täter werden. Nicht zum Täter werden. Das ist so, so wichtig. Und das ist genau das, was man provoziert hat. Man hat versucht, Nehemia zum Täter zu machen, dass er sich selbst rächt. Er hatte Macht gehabt. Wenn er die ausgenutzt hätte, dann wäre er dagestanden als der Machtmensch. Aber ihm ging es nicht um die Macht, ihm ging es um die Vision. Ihm war klar, ich baue das Ding und dann bin ich wieder weg hier. Ich habe hier einen Auftrag. Und der letzte Punkt ist, das letzte Ding eigentlich dahinter ist, beachte das Big Picture. Was passiert hier eigentlich? Warum zieht mich das so runter? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss, die du dir stellen musst. Warum schmerzt Verleumdung so sehr? Oder umgekehrt, warum verleumden Menschen andere Menschen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil wir meinen, dass andere Menschen über unseren Wert und Ruf entscheiden. Und darum liegt uns so viel daran. Und wenn der Ruf ins Wanken gerät, muss ich alles daran setzen, meinen Ruf aufzupolieren und zu retten. Und dann glauben wir sehr schnell der Lüge. Und das zieht runter. Und weißt du, wer der Ursprung aller Lügen ist? Wisst ihr das? Genau, der Teufel. Jesus wurde verleumdet von Menschen. Und er entlarvt das Wesen hinter der Verleumdung so. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach auch, diesen Vers kann man sehr schnell falsch interpretieren, ja, es packt dir ziemlich aus. Er sagt zu ihnen, Johannes 8, Vers 44, ihr stammt vom Teufel, denn er ist euer Vater. Er sagt nicht, ihr seid vom Teufel und ihr seid was weiß ich, also er macht sie nicht runter, sondern er sagte, ihm ist klar, dass hinter diesen Dingen etwas anders steht, ein Motivator, ein Motivator, ja, ein Motor, der dahinter steht. Was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Wenn er lügt, redet er so, wie er seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Er ist der Vater der Lüge. Das Ziel vom Teufel ist, dich fertig zu machen. Und das schafft er dann, wenn du der Lüge glaubst, dich runterziehen und dich runterziehen lässt. Und wir haben eben die Punkte genannt. Vielleicht, was bewegt dich gerade? Was bewegt dich gerade? Angst? Groll? Bitterkeit, fühlst du dich als Opfer, möchtest du alles hinschmeißen, hast du das vielleicht getan? Dann steckt dahinter etwas anders, dahinter steckt nicht ein Mensch und das hilft uns auch, dass wir jetzt nicht zornig auf den Mensch werden, bitter auf den Menschen werden und den Menschen fertig machen wollen, sondern das ist Big Picture, dahinter ist etwas, dahinter ist der Verleumder von Anfang an, der in der Offenbarung 12, Vers 10 so genannt wird, der Verleumder unserer Brüder. Also das heißt, der ist ständig da dran und er versucht alle möglichen Möglichkeiten. Kann es sein, dass der liebste Mensch, den du um dich herum hast, dein Ehepartner, Ehepartner zum Beispiel dir Dinge an den Kopf schmeißt und du siehst ihn plötzlich als Verleumder oder was auch immer. Aber letztendlich ist dahinter etwas anderes. Dahinter ist der Teufel, der dich fertig machen will, der dich in eine Kurzschlussreaktion hineinführen will, dass du alles hinschmeißest. Und bitte, das ist nicht der Schluss unserer Predigt. Der Schluss ist ein ganz anderer. Nehemia ist nämlich ein Typus auf Jesus. Nehemia rettete das Volk, wurde verleumdet, wehrt sich aber nicht und zieht das Ding durch. In Jesaja 53, Vers 7 heißt es, er, Christus, wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und das tat er aus einem ganz besonderen Grund. Das tat er, um dich und mich zu retten. Ja? Eine Frau wurde einer dieser drei Top-Sünden überführt, nämlich sexuelle Unmoral. Und wie gesagt, sie wurde nicht nur verleumdet, sondern sie wurde überführt, dass sie es wirklich getan hat. Ehebruch. Und Jesus stellt die Ankläger in den Senkel und sie verschwinden. Wir lesen in Johannes 8, Vers 10. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Wie gesagt, hier geht es nicht um Verleumdung, hier geht es wirklich um eine Tat. Aber Jesus stellt ihren Wert wieder her, indem er ihr die Sünde vergibt und sie damit völlig rechtfertigt. Und das bedeutet Friede, du bist gerechtfertigt. Ja, du bist im Recht sozusagen. Ja, das heißt im Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er stellt sich an ihre Seite und gibt ihr den Weg, den Wert. Ich verurteile dich nicht. Das ist der Knackpunkt, das ist der Punkt, der uns hilft, aus diesem Teufelskreislauf rauszukommen. Entweder, dass wir selbst Verleumder sind, aus der Kurzschlussreaktion handeln, in der Angst, im Groll, in Bitterkeit, Opfer und so weiter. Oder indem wir selbst verleumdet werden, indem es einfach um schwierige Dinge geht, zwischenmenschlich. Und du hast den Eindruck, ich habe nicht so den Wert. Die anderen sind besser oder was auch immer. Jesus stellt den Wert dieser Frau her. Ich finde das Bild, das ist Big Picture, ja. Ich finde das Bild so stark. Dort habt ihr diese Frau, die liegt am Boden, sie ist schmutzig und sie streckt ihre Hand aus und Jesus ergreift die Hand und alle anderen müssen weichen. Sie lassen die Steine fallen und sie hauen ab und sie hat ihren Wert in Christus. Und darum ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, um diesen ganzen Scheiß zu durchbrechen. Und das wegzunehmen, egal was da ist an Verleumdung, egal was da ist vielleicht auch an wahren Dingen, manchmal verleumde ich mich ja sogar selbst. Jesus kommt da rein und stellt den Wert her, darum ist er ans Kreuz gegangen, darum hat er geblutet, er hat alles auf sich genommen. Im Hebräer heißt es, er kann mitleiden, weil er ist durch den ganzen Schlamassel durchgegangen und er wurde wie kein anderer verleumdet. Von seinen eigenen Freunden, die mit ihm zusammen das Abendmahl gefuttert haben, ja. Die haben ihn verleumdet, verraten, verkauft. Und Jesus geht diesen Weg. Und er ist nicht nur als Vorbild, wir können jetzt sagen, oh ja, das ist wirklich ein Vorbild, da hänge ich mich dran. Nein, er ist diesen Weg gegangen und gibt uns neues Leben. Und durch den Glauben an Jesus lebt jetzt Christus in mir. Und ich sage mir, das ist mein Wert. Da mache ich meinen Wert dran fest, an Christus. Und dann kann passieren, was will. Und das, glaube ich, sehen wir bei Nehemia. Nehemia hatte Christus in dem Sinn noch nicht. Aber er hatte seinen Wert in Gott. Vers 9. Und nun stärke meine Hände, sagt er. Also meine Identität ist in Gott. Vers 14. Gedenke es, mein Gott. Mein Wert und meine Rechtfertigung ist in Gott. Oder Vers 16, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Und das ist eigentlich meine Quintessenz in dem Ganzen drin. Egal, was uns passiert, und das hilft uns halt eben die Brocken nicht hinzuschmeißen, sondern an Jesus festzuhalten. Und das hilft uns vor allen Dingen nicht bitter zu werden. Das möchte Gott vermeiden. Ja? Und ich lese euch jetzt nochmal, wir haben ja dieses Jahr das Jahr der Reformation. Wie viele Jahre haben wir? 500. Vergesst das nicht, das ist dieses Jahr. Und wir haben am Anfang die Reformationsserie gehabt und ich habe euch damals einen Text vorgelesen und den lese ich euch nochmal vor aus dem großen Katechismus. Boah, ich finde das so Hammer. Lass das jetzt einfach mal auf dich wirken, in deiner Situation drin. Da gab es keine Hilfe, keinen Rat und Trost, bis sich dieser eine und ewige Sohn Gottes unseres Jammers und Elends aus grundloser Güte erbarmte und vom Himmel kam, um uns zu helfen. So sind nun jene Tyrannen und Zwingherren alle vertrieben. An ihrer Stelle ist Jesus Christus getreten, der Herr des Lebens und der Gerechtigkeit, der Herr über alles Gut und alle Seligkeit. Er hat uns arme, verlorene Menschen aus dem Rachen der Hölle gerissen und befreit und hat uns die Huld und Gnade des Vaters wieder zurückgebracht. Er hat uns als sein Eigentum und unter seinen Schutz und Schirm genommen, um uns durch seine Gerechtigkeit, Weisheit, Macht, Leben und Seligkeit zu regieren. Das ist die Lösung des Ganzen. Die Lösung des Ganzen ist, wo hast du, wo habe ich meine Identität? Und Gott wird es zulassen. Das hört sich jetzt nicht so leicht an, aber Gott wird es zulassen und wird das prüfen. Wenn ich sage, ich habe meine Identität in Christus, dann wird er das zulassen, dass Dinge kommen, um das zu prüfen. An wem halte ich wirklich fest? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte mit euch gemeinsam zum Schluss ein Bekenntnis vorlesen und ich möchte, wenn ich das hier vorlese, möchte ich, dass du das innerlich mitbeten kannst. Das ist dein Wert, den du in Christus hast. Auch das hatten wir Anfang des Jahres uns angeschaut, wo es darum ging, allein Christus. Und nimm das mal im Blick auf das, die Widrigkeiten, die du gerade erlebst. Das, was dich gerade beschäftigt. Und wenn du Christus nicht hast, dann hör dir an, was du haben kannst, wenn du an Jesus glaubst. Und ich möchte das hier vorlesen und nimm das einfach mit in deine Zeit jetzt vor Gott. Epheser 1, Vers 3 bis 7. Ich mache es in der Ich-Form. In Christus bin ich gesegnet mit jedem geistlichen Segen. In Christus wurde ich auserwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. In Christus wurde ich von Gott gesehen als heilig und untadelig. In Christus ist mein Leben vorherbestimmt und keiner kann mir das stehlen. In Christus bin ich als Sohn, Tochter Gottes adoptiert. In Christus hat er Wohlgefallen an mir. In Christus ist seine Gnade immer für mich da und gerade jetzt. In Christus bin ich erlöst. Und in Christus habe ich Vergebung von allen Vergehungen. Unlimited. Bring das jetzt einfach vor Jesus. Leg das Jesus hin, diese Zwingherren, von denen Luther spricht. Die Tyrannen. Leg es Christus hin, er hat es alles auf sich genommen und er steht da an deiner Seite. Du darfst wissen, dass dein Erlöser lebt, dass er jetzt hier ist. Und dass er, wie dieses Bild, hab dieses Bild weiter vor Augen, wie diese sogenannten Ehebrecherin, die dieses Stigma auf ihrem Leben hatte. Jesus sieht sie nicht als Ehebrecherin, Jesus sieht sie als erlöst. Du darfst ihm jetzt zusingen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird mich rausholen. Und er ist der, der mich segnet, der jetzt hier ist und egal, was um mich herum passiert, Jesus liebt mich und er stärkt mich. Und wir möchten jetzt auch noch hier Beter hier vorne haben. Kommt bitte in die erste Reihe. Und das sind Leute, die für dich beten. Du kannst, während du hier anbetest, einfach aus den Reihen rausgehen und dich segnen lassen. Wenn du irgendwas hast, um das festzumachen, lass es Gott anbeten.